Neue Folge im Produktwerker-Podcast. In dieser Episode schauen sich Dominik und Tim Business KPIs an, die aus ihrer Erfahrung heraus und aus ihrer Sicht für Product Owner, Produktmanager, Product Leads für die Entwicklung von Produkten relevant sind. Wir wünschen euch viele neue Impulse.
Wie sieht eigentlich gerade unsere CLP aus? Was macht die Churn Rate? Was ist der Order Value? Und haben wir uns in letzter Zeit noch mit den Average Revenue per User angeguckt? Das alles sind verschiedene Business KPIs, die uns als Product Ownern, Product Leads und Product Managern immer wieder begegnen. Und um ein wenig Wissen zu verbreiten, weil uns diese Fragen nämlich oft gestellt werden, was heißt das eigentlich alles, wollen wir diese Folge machen. Wir nehmen heute mal ein bisschen was auf zum Thema Business KPIs. Und ich mache das nicht alleine, sondern ich habe mir unseren Quoten-BWLer gesorgt.
Tim! Hallo! hallo Dominik.
Du kokettierst so oft damit, dass du BWLer bist, dass du heute genau das einmal an den Tag legen darfst.
Ich bin sogar Diplom-Kaufmann.
Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, wie konnte ich nur? Ja, ich hier als Quoteninformatiker. Lassen wir das mal. Tatsächlich, das Ziel ist eigentlich mit dieser Folge heute, dass wir uns das Thema Business KPIs anschauen und mal zumindest die nach unserer Erfahrung nach relevantesten oder wichtigsten einmal kurz vorzustellen, zu besprechen, klarzuziehen, damit einfach so ein Verständnis da ist bei Menschen, die noch nicht so viel Erfahrung mit diesen Kennzahlen haben. Und da würde ich auch direkt mit einsteigen. Ich sage schon Kennzahl, KPI etc. Das ist so ein bisschen auch schon ne, diffuses Wording. Tim, was heißt das eigentlich? Reden wir jetzt von KPIs, reden wir von Kennzahlen, reden wir von Metriken? What's the fucking difference?
Also KPI, also insgesamt werden wir heute mit vielen Abkürzungen arbeiten. Wir versuchen das jeweils aufzulösen. KPI steht also für Key Performance Indicator. Und ich glaube, es gibt ganz, ganz, ganz viele. Und in jedem Kontext wählt man andere. Und ich glaube, das größte Problem ist, dass viel zu selten darüber gesprochen wird, was genau mit welcher KPI in dem jeweiligen Kontext gemeint ist. Denn jeder Kontext, jedes Produktumfeld hat einige KPIs, die sehr ähnlich sind. Die werden wir heute versuchen rauszupicken. Aber natürlich gibt es in jedem spezifischen Umfeld dann auch ganz spezifische Kennzahlen, Key Performance Indicators, also Hauptleistungsindikatoren, so könnte man das übersetzen. Ich möchte aber für heute, für die Folge auch noch einschränkend sagen, ich glaube, wir beziehen uns vor allem auf digitale Produkte oder den Kontext digitaler Produkte, damit wir das Fass nicht so Richtung Manufacturing und so noch aufmachen.
Ja, ich befürchte, dass diese Einschränkungen heute besonders relevant sind, weil es gibt ganze Bücher, Serien über das Thema Kennzahlen, KPIs und so weiter. Ein Punkt, den ich noch reinbringen möchte. KPI und PI, also Performance-Indikatoren, gibt es halt mehrere Zahlenwerte, Zahlensysteme etc. Für mich ist ein KPI immer etwas auf, wo wir sagen, das macht für uns einen Unterschied. Das ist für uns wichtig, das ist treibend, das führt uns bei Entscheidungen an. Dann ist es für mich eine KPI, also ein Key Performance Indicator, weil ich daraus Entscheidungen ableite. Wenn ich einfach nur sage, ich messe jetzt auch noch das und das und das und das, dann habe ich nicht automatisch direkt 1 Million KPIs, sondern KPIs sind für mich dann tatsächlich immer die Kennzahlen, die für mich besonders wichtig sind, um Entscheidungen treffen zu können.
Ich nehme mal ich frage mal andersrum, was wäre denn beim Autofahren für dich ein mögliches KPI? Oder was sind KPIs, wenn wir Autofahren?
Für mich persönlich wäre jetzt beim Autofahren zum Beispiel wichtig, wie schnell komme ich eigentlich da an, wo ich hin will? Und auch, wie teuer ist es für mich, da anzukommen? Das ist jetzt ganz konkret für den Produktnutzungsfall. Aber auch, wie teuer ist der Unterhalt meines Autos? Mhm. Das kann ich so aufschlüsseln. Das sind vielleicht besondere KPIs für mich, die ich irgendwie auch im Kopf habe. Ich kann ja zum Beispiel sagen, ohne das jetzt hier explizit zu machen, wie viel Versicherung zahle ich, wie viel Steuern zahle ich und so weiter. Vielleicht weiß ich nicht auf den Cent genau, aber ich kann es zumindest raussuchen. Ich kann das auch beobachten. Ich kann auch überlegen, ob ich eine Versicherung wechsle beispielsweise, um diese Kosten zu reduzieren. Aber es gibt viele, viele weitere Kennzahlen, die ich reinwerfen würde, wie zum Beispiel, wie viel Öl verbraucht mein Auto. das ist ja eigentlich auch, zählt mit rein, aber das wüsste ich jetzt nicht ganz genau, weil es nicht von Tag zu Tag unterschiedlich sein würde bei mir in der Entscheidung, wie ich arbeite und fahre.
Und um diesen strangen Vergleich noch gerade vielleicht komplett zu machen, ich dachte vor allem an die Situation, wenn ich das Auto benutze, wenn ich fahre, habe ich ja in meinem Dashboard sozusagen, in meinem Cockpit des Autos, in meiner Anzeigetafel ja auch Performance-Indikatoren. Und da wird dann häufig angezeigt, durchschnittliche Geschwindigkeit der letzten 100 Kilometer, durchschnittlicher Benzinverbrauch oder Spritverbrauch der letzten 100 Kilometer, selbst sowas wie irgendwie Drehzahl oder so, sind ja alles Messinstrumente, die ich nutzen kann, um zum Beispiel einem höheren Ziel, keine Ahnung, weniger Betriebskosten oder weniger Spritkosten, sparsameres Fahren zu folgen. Nochmal, alles etwas krumme Analogie vielleicht, aber das wäre für mich etwas im Bereich Product Usage KPIs, also während wir das Auto nutzen. Wenn wir das jetzt übertragen auf unsere digitalen Produkte, würde ich jetzt erstmal einsteigen, dass wir hier auch mal unterscheiden zwischen verschiedenen Arten von KPIs. Ne? Product Usage KPIs wäre eine Dimension, also wie benutzten Nutzerinnen und Nutzer unser Produkt. Und dann, und das ist das, wo wir uns heute drum eher kümmern wollen, sowas wie Business KPIs. Ne? Also auf einer Gesamtproduktebene, auf einer Unternehmensebene. Das wäre jetzt bei dem Autobeispiel sowas wie Unterhaltskosten vielleicht als Ganzes oder Anschaffungsunterhaltskosten. Und aufs Produkt bezogen haben wir sicherlich auch noch so eine dritte Sache. Customer Satisfaction KPIs nennt man die ganz gerne. Die wollen wir heute auch nicht im Detail besprechen. Wahrscheinlich machen wir da nochmal eine andere Folge zu. Ne? Und als letztes wäre so als vierte Dimension vielleicht noch sowas wie Delivery KPIs. Also wie schnell bauen wir etwas? Velocity KPIs etc. Auch das wollen wir heute nicht in den Fokus stellen. Sondern unser Fokus soll ja heute so eher auf der Ebene der Business, also der geschäftlichen Key Performance Indicators liegen, sowohl auf Produktebene als auch vielleicht am Rande auf Company-Ebene.
Dann lass uns auch damit direkt einstarten, weil ich glaube, ein Wert, der immer wieder auftauchen wird, wenn wir andere Werte erklären, ist ganz stumpf gesagt Revenue. Wie würdest du Revenue definieren?
Also erstmal würde ich es übersetzen mit Umsatz. Und dann muss man eben auch wieder ins Detail gucken. Gucke ich da mit Steuer, gucke ich ohne Steuer etc. Und eben jeder KPI, ich glaube, das ist grundsätzlich zu sehen, ist immer auf einen Zeitraum zu betrachten. Also wir müssen eigentlich immer mitgeben, ja, Revenue per was? Per Monat, per Jahr, per Quartal, per Tag, per Stunde? Das kommt jetzt wieder komplett auf den Business-Kontext an.
Und das ist zum Beispiel etwas, das mir extrem oft begegnet, dass das Menschen so trivial das manchmal auch ist, aber gar nicht klar ist, dass man das nochmal hinterfragen muss. Und wir reden hier von Revenue, ne? Umsatz. Das ist trivial fast so als Wert. Aber alleine zu sagen, okay, wie viel Revenue machen wir eigentlich? Dann ist die Frage, okay, aber welchen Zeitraum schauen wir uns an? Haben wir uns jetzt verbessert? Haben wir es verschlechtert? Oder schauen wir uns an, wie viel Revenue haben wir insgesamt mit diesem Produkt oder mit dieser Funktion, diesem Abo-Modell oder was auch immer schon gemacht? Und das ist meistens gar nicht so klar und führt dazu, dass wenn wir miteinander kommunizieren, dass wir sehr schnell aneinander vorbeireden, obwohl wir glauben, wir reden vom Gleichen. Und ich rede immer noch nur vom Umsatz, ne? Das ist eigentlich trivial.
Und nochmal einen Schritt weiter gedacht, Umsatz ist ja auch nicht alles. Also wenn wir mal bei den deutschen Begriffen bleiben, viele sind umsatzgläubig. Das hilft mir aber nicht, wenn ich sehr hohe Kosten habe. Also ich muss Umsatz minus Kosten eigentlich betrachten, um den Gewinn, jetzt nehmen wir mal Steuern und so raus, ne? Aber um überhaupt zu gucken, was bleibt denn hängen? Also viele sind sehr heiß darauf, hohen Umsatz zu machen, also Einnahmen durch den Vertrieb meiner Produkte oder Dienstleistungen. Aber wenn ich das zu Lasten von sehr hohen Produktionskosten, also Einsatz für Personal, für technische Mittel etc., mir erkaufe oder auch zum Beispiel sehr viel Werbung, ja, also um Traffic reinzukriegen, sehr viel Geld rausgebe, bleibt hinten raus halt wenig hängen. Und das sind dann irgendwie nachher auch strategische Entscheidungen, ne, warum ist denn Umsatz so wichtig? Viele Unternehmen streben danach. Ne? Wenn du in deinem Obi-Kontext, wird das Thema Revenue wahrscheinlich auch sehr stark gespielt werden. Aber am Ende des Tages kommt es darauf an, ob das Thema Wirtschaft, also ob das ganze Unternehmen wirtschaftlich agiert. Und da ist der Gewinn irgendwie entscheidender als nur der Umsatz.
Ja, absolut. Absolut. Wobei auch da, du hast es gerade schon angesprochen mit der Strategie, wenn du dich entscheidest, und wir kennen das vor allem auch stark von amerikanischen Unternehmen, gerade von Startups, die sehr lange sehr viel Verlust machen, dann ist das eine Wachstumsstrategie, die man zwar fahren kann, aber auch die muss man im gewissen Rahmen halt definieren und auch vereinbaren. Also es wäre ja dumm zu sagen, wir gehen jetzt hier nur auf Wachstum und auf Umsatz und die Kosten dürfen explodieren, aber selbst wenn man sagt, wir wollen jetzt hier so ein bisschen, wir wollen Verlust machen, wir akzeptieren Verlust, musst du dafür Grenzen definieren, wie viel Verlust wollen und können wir denn eigentlich akzeptieren? Auch das ist etwas, das gerne mit Shareholdern, Investoren und so weiter dann auch vereinbart wird.
Dann lass uns doch mal einsteigen bei, also im Rahmen der Business KPIs auf Produktebene, man kann die dann auch Commercial Product KPIs nennen. Reden wir als einen Begriff am Anfang immer von dem sogenannten Lead, den wir versuchen, irgendwann zu einem Customer zu konvertieren. Also Lead ist im Endeffekt eine, ja, wie soll ich sagen, ein Kontakt, von dem wir mehr Informationen haben oder die Informationen zum Lead immer weiter anreichern und irgendwann dazu führen, zu einem Kauf, zu einem Abschluss, zu einer Conversion zu führen. Und eine erste KPI ist dann sowas wie CLP, Cost per Lead. Das sind dann die Gesamtkosten meiner zum Beispiel Marketingausgaben oder eines bestimmten Programms, die ich habe, um eine Gesamtsumme in einem bestimmten Zeitraum von Leads zu generieren. Ne? Cost per Lead. Wie gesagt, Marketingkosten heißt, dass man sich das meistens bezogen auf einen bestimmten Marketingkanal anguckt. Also um meinetwegen zu vergleichen zu können, hey, wenn ich jetzt hier, weiß ich nicht, bei Google Ads schalte, was kostet mich dann am Ende ein Lead, also meinetwegen ein Kontakt, der bei mir ein Sign-up oder so gemacht hat, im Vergleich zu, keine Ahnung, LinkedIn Ads oder zu Meta, also Facebook und Instagram. CLP, Cost per Lead, setzt also nachher die durchschnittlichen, ich sag's mal, Marketingkosten in der Regel, um einen qualifizierten Kontakt zu erhalten.
Für mich als Product Owner meistens gar nicht so extremst relevant, weil ich mir die einzelnen Lead-Strecken und so weiter gar nicht anschaue, aber dann doch wieder auch spannend in der Diskussion mit meinen KollegInnen, weil wir darüber sprechen müssen, auch was muss ich vielleicht in meinem Produkt auch anpassen. Ne? Also du hast das gerade mit den Kanälen genannt. Ich muss halt mindestens mal auch bei mir einbauen, dass ich erkennen kann, aus welchem Kanal kommt eine Person.
Genau. Und du sagst es, in unserem Kontakt mit Marketing, mit Sales oder so, fliegen solche Begriffe, ne, wie Cost per Lead oder auch sowas wie MQL, SQL. MQL für Marketing Qualified Lead. Sales Qualified Lead hieße dann SQL. Das sind verschiedene Stages der Lead-Qualifizierung, sagt man da, durch die diese Stakeholder von uns, also Marketing und Sales, mit denen die täglich operieren, um dann diese Kontakte, diese Leads immer weiter, man sagt es ganz, anzuwärmen oder zu nurturen, sagt man ganz gerne auch inzwischen, bis diese Leads irgendwann zu Kunden konvertieren, also irgendwie eine Art von Kauf tätigen. Das ist jetzt, ne, B2C, B2B, unabhängig natürlich auch. Aber da kommen wir, glaube ich, jetzt hin, dass ein wichtiger Begriff, eine KPI im Bereich digitaler Produkte, also gerade wenn wir transaktionsorientierte digitale Produkte haben, noch die sogenannte CR für Conversion Rate ist. Und das heißt jetzt, man könnte sagen, okay, wenn wir so und so viele Leads einsammeln, also Traffic generieren durch zum Beispiel Marketingaktivitäten, kriegen wir Leads, Kontakte und wie viel Prozent von diesen Leads konvertieren, verwandeln sich irgendwann zu Kunden, also schließen etwas ab. Von daher ist CR oder Conversion Rate meiner Ansicht nach ein ganz wichtiger Indikator.
Kennen wir meistens auch aus dem Bereich der Product Usage KPIs, ne? So hattest du es eben genannt. Wenn wir uns also anschauen, wie Menschen eigentlich unser Produkt, unser digitales Produkt benutzen, dann kennen wir das ganz oft. Ich habe irgendwie so eine Art Funnel in vielen Bereichen oder eine Aufgabe, die erledigt werden muss. Wie viele Leute diese Aufgabe anfangen, bringen sie auch zu Ende beispielsweise. Dann habe ich eine Conversion Rate. Hier würde ich aber auch tatsächlich, wie du es gerade gesagt hast, das so auf einer quasi höheren Ebene ziehen, mehr so auf dieser Lead-Ebene, weil da ist es auch nochmal relevant. Bedeutet aber, dass der Begriff Conversion Rate auch schon wieder überladen ist, weil ich ihn halt in verschiedenen Kontexten benutze. Und der Kern ist einfach, wie viele Menschen konvertieren von diesem einen Zustand in diesen anderen Zustand, ob das jetzt innerhalb meiner Produktnutzung ist oder innerhalb meiner Kundenbeziehung, ist ein Unterschied. Nicht logisch, ne? Also von der Logik her ist das immer noch das Gleiche, nämlich ne, Wechsel von dem einen Zustand in den anderen Zustand. Aber wenn ich in meinem Produkt von meiner Conversion Rate rede und ich meine mit die Nutzung meines Produktes und einer meiner Shareholder, Stakeholder, wie auch immer, rede von Conversion Rate und meine das auf Lead-Ebene, dann kann es wieder schnell passieren, dass wir aneinander vorbeireden.
Genau, in dem Kontext gibt es dann sowas wie die Average Conversion Time, also im Endeffekt die Gesamtzeit, die ein Lead benötigt, um in einen Kunden umgewandelt zu werden. Also beziehen wir das mal auf uns, ja. Wir kriegen eine Kontaktanfrage zu, hey, ne, ihr macht doch Inhouse-Workshops etc., lass mal drüber reden, wir machen irgendwie einen Call zusammen etc. Bis das dann wirklich, ne, bis ein Angebot irgendwann erstellt und dann auch wirklich final angenommen wird, das wäre für mich diese gesamte Zeitspanne von, da kommt ein Erstkontakt bis hin, da wird was beauftragt. Das wäre Average Conversion Time. Und nicht alle Angebote werden angenommen, selbst bei uns nicht. Nein, logisch. Das heißt, es gibt eine sogenannte Churn Rate, das ist der nächste Begriff, also Abwanderungsrate. Ne? Also wenn man diesen Funnel, hast du es eben genannt, also man kann sich das wie einen Trichter vorstellen, von allen Anfragen, die bei uns eintreffen, führen wir Gespräche, haben Vertrags- und Auftragsklärungen. Und irgendwann werden vielleicht Angebote erstellt und einige Angebote werden angenommen, andere nicht. Und so irgendwo auf dieser Reise steigen Leute aus, steigen Leads aus. Und das ist der sogenannte Churn, also die Abwanderung, würde ich es, glaube ich, übersetzen.
Ich würde noch einen Punkt bei der Average Conversion Time hinzufügen. Und zwar so ein bisschen, ich kenne das von Versicherungen, da war das mal eine große relevante Geschichte. Also, wir reden jetzt von vor einigen Jahren. Ne, aber diese Conversion Time, die du halt hast, um jemanden irgendwie vom Lead zum Kunden zu machen, bedeutet ja auch zum Beispiel, wie lange und wie viel Aufwand hast du, ein Angebot zu erstellen. Also etwas, das fällt auch alles mit da rein. Und früher, wenn du dir an die alten Versicherungen von 20 Jahren und so weiter denkst, das war noch nicht so digital an vielen Stellen, obwohl man es gerne gehabt hätte, aber dann musste noch viel manuell gemacht werden etc. Und in dem Moment, wo du es aber schaffst, dass du auf einer Website beispielsweise dich zusammenklickst und da schon deinen Vertrag bestätigst, hast du die Conversion Time unglaublich reduziert, weil es nicht mehr noch irgendwie dahin gehen muss, da manuell geprüft werden muss und so weiter, wo auch wir in so einer Produktentwicklung immer wieder überlegen können, was können wir machen, um vielleicht die großen Zeittreiber auf unserer Seite zu reduzieren. Keine Ahnung, vielleicht hat man noch, wenn ich jetzt mir Booking anschaue, als fiktives Beispiel, und die wollen irgendwie noch ein weiteres Hotel dazu holen, dann ist halt dieses Onboarding eines Hotels natürlich auch ein Prozess, der aufwendig ist. Und ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt so ein Hotelportal ganz frisch aufbaut, also wirklich basic, dann hat man erstmal ganz viel manuellen Aufwand. Und wenn ich das jetzt durch mein Produkt vielleicht sogar noch verbessere und vereinfache, dann kann ich halt diese Wartezeiten immer stärker reduzieren, so dass Menschen nicht darauf warten müssen, dass wir noch irgendetwas manuell machen. Und dadurch haben wir hoffentlich eine bessere Conversion Time.
Du hast es eben schon gesagt, der Begriff Conversion ist halt auch sehr stark überladen und oftmals unklar definiert. Also bleiben wir bei dem Hotelbeispiel, das du gerade hattest. Also ich will ein neues Hotel akquirieren, was dann als Asset in meiner Plattform drin steht bei Booking. Das ist ja auch eine Conversion. Oder du willst irgendeine Art Sign-up haben für jetzt bei uns ein Live-Event. Also kostenfreie Angebote, wo wir noch nicht mal was dran verdienen. Das sind auch Conversions. Also als erstes muss ich überhaupt definieren, was ist denn die Conversion, über die wir hier sprechen. Also wenn der Begriff Conversion irgendwie oder Conversion Rate durch den Raum fliegt, muss man erstmal darüber reden. Und dann, du hast das Beispiel ja gerade auch so weit aufgemacht, es gibt weitere Kosten, also Sales-Kosten, Vertriebskosten neben den Marketing-Kosten, um neue Kunden zu akquirieren. Und da kommt dann der nächste Begriff rein oder der nächste KPI, CAC für Customer Acquisition Costs. Also im Endeffekt die Summe aus Vertriebskosten, Marketingkosten geteilt durch die Summe neuer Kunden für einen bestimmten Zeitraum.
Wobei man auch das sehr gut auf der einzelnen Kanalebene sich anschauen kann, weil die Acquisition Costs natürlich je nach Kanal unterschiedlich sind. Und du hattest das eben mit den Meta-Kanälen genannt oder eben beispielsweise auch Google. Das sind einfach unterschiedliche Preise. Genauso wie ich jetzt halt sagen kann, ich gehe vielleicht auf eine Veranstaltung. Wir kennen das in der Community hier sehr oft, dass es auch Sponsoren gibt. Und auch so ein Sponsor hat ja da ein gewisses Interesse daran, irgendwie was zu konvertieren, Leute zu, also Customer zu Acquisitions sozusagen, dazu erzeugen. Und dann ist auch die Frage, wie rechne ich das hier alles mit rein etc. und lohnt es sich, diesen Kanal für mich weiter zu bespielen?
Dann gibt es natürlich noch den Fall, dass Kunden, also wir versuchen ja eigentlich andersrum, wiederkehrende Kunden häufig zu haben. Also kommt immer aufs Produkt an, aber im B2C, Business to Customer, noch vielleicht viel stärker, aber auch im Business to Business. Also wenn wir jetzt mit einem Kunden zusammenarbeiten und schon irgendwie Trainings zum Beispiel gemacht haben, dann ist es natürlich viel, viel einfacher, schon einen bestimmten Kunden wieder zu einem Wiederholungskauf und Folgekauf zu führen, der sogenannten Retention. Und daraus abgeleitet gibt es die Customer Retention Rate, CRR, also im Endeffekt ein KPI, die anzeigt, wie erfolgreich wir so bei der Generierung von Folgeverkäufen oder Folgeaufträgen sind.
Das ist für mich immer auch eine der Standardfragen, wenn es um Business Value geht, ne? Also wie viel Umsatz oder Geld oder Wert kann ich erzeugen mit Kunden, die eigentlich schon Kunden sind? Also wenn ich die bestehenden Kunden irgendwie gebunden habe und halt noch Folgeverkäufe, Folgemehrwerte erzeuge und so weiter, ist das ja schon auch sinnvoll, weil ich dann nochmal ganz andere Acquisition Costs an der Stelle einfach habe.
Mhm. Was haben wir denn noch?
Ein Punkt, den ich immer wieder beobachte, ist so, also ich würde es gerne Order Value nennen, aber man könnte es auch Transaction Value nennen, das ist aber kein Begriff, der üblich ist. Manche kennen das als Basket Value oder Warenkorbwert, den man so hat. Gerade E-Commerce ist das durchaus bekannt. Dann ist das sozusagen für jede betriebswirtschaftlich relevante Transaktion, die Menschen bei uns auf dem System machen können, gerade E-Commerce eben, ne, ein Einkauf oder wir hatten das Hotel eben mit einer Buchung von einem Hotel oder bei uns ein Training buchen oder was auch immer. Also es gibt so Transaktionen, die mit Geld irgendwie einhergehen. Und jetzt kann ich mir die Frage stellen, so eine Bestellung, so eine Order, was hat die eigentlich für einen Wert? Wenn ich mir jetzt online, also E-Commerce anschaue, dann kann ich am Ende sagen, mein Umsatz ist eigentlich der durchschnittliche Warenkorbwert mal Anzahl der Bestellungen. So kann ich das ja eigentlich ausrechnen. Und wenn ich jetzt genauso auch sage, okay, wie viele Leute gehen bei uns rein? Wie hoch ist das, was die bei uns bezahlen? Und das kann ja unterschiedlich sein. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel, ich kann ein Hotel buchen, das irgendwie 20 Euro die Nacht kostet, weil es dann Mehrzimmer ist und so weiter, ein Dorm, irgendwas in der Richtung. Oder ich kann etwas für 150 oder für 2000 Euro bestellen. Also was ist möglich? Aber wir werden als Anbieter unterschiedlich viel Geld verdienen pro Bestellung, je nachdem, wie hoch das ist. Und es könnte ein Interesse von uns sein, das nach oben zu bekommen. Wir kennen das aus dem E-Commerce. Das mal, kennt man ja, ne? Wenn du willst irgendwas bestellen und dann steht irgendwie, Kunden, die das kauften, kauften auch das. Oder normalerweise kaufen sie immer Salatgurken. Wollen sie noch eine Salatgurke kaufen? Keine Ahnung. Das sind ja alles Aktivitäten, die wir vom Produkt machen, damit wir diesen durchschnittlichen Order Value, den Average Order Value nach oben schieben, um dadurch am Ende auch mehr Umsatz zu machen.
Ja, letztlich sind das ja verschiedene Stellschrauben. Also ich kann entweder versuchen, mehr Nutzer, mehr Käufer reinzukriegen, über das, was wir vorher hatten, ne? Traffic reinholen, Conversion etc., wie viele Abschlüsse gibt's? Bleiben wir mal bei deinem, ne, Obi-Beispiel, Baumarkt, ja. Oder die andere Stellschraube ist einfach höherwertige Dinge in einem Kauf drin zu haben. Das wäre jetzt der Warenkorbwert. Das heißt, was ist für mich schwieriger, neue Käuferschichten zu akquirieren oder ist es vielleicht eine Möglichkeit, wenn das schwer ist, ist es eine Möglichkeit, denen irgendwie höherwertigen Kram zu verkaufen oder Zusatzdinge noch, was du gerade mit der Salatgurke, ist nicht ein Baumarktbeispiel, aber nach dem Motto, brauchen sie, Mensch, wenn sie hier eine Küchenarbeitsplatte kaufen, dann brauchen Sie doch wahrscheinlich auch noch hier diese Wandabschlussleiste und hier diese Schraubensets und vielleicht noch diese Bohrer etc. Also Ideen zu geben, mehr in den Warenkorb reinzupacken, sprich Stellschraube, Warenkorbwert, Order Value, Basket Value, total wichtige KPI, glaube ich.
Ja, und mich nervt zum Beispiel Amazon immer damit, wenn ich irgendwas Technisches kaufe, dann mit, hier willst du noch diese Versicherung, die Verlängerung der Garantie und so weiter dazu kaufen. Was aber de facto genau das Gleiche ist, die wollen halt den Order Value an der Stelle erhöhen und dadurch natürlich auch mehr Umsatz und Kundenbindung erzeugen.
Und an der Stelle können wir vielleicht noch einen anderen Begriff oder zwei Begriffe da nochmal hinzufügen, nämlich Year-to-Date und Year-over-Year. Also das ist in dem Kontext wichtig, wenn wir saisonrelevantes Geschäft haben. Beispiel. Ich vermute mal, das Baumarkt-Business blüht im Frühling und Sommer am meisten. Sagen wir mal im Frühling, ne? Da fangen die Leute an, irgendwie ihre Gärten umzugraben und Sachen zu bauen, als Beispiel. Und im tiefsten Winter, wenn alles eingeschneit ist, dann ist logischerweise da weniger Nachfrage. Das heißt, ich muss eigentlich einen Vergleich, meinetwegen April mit April des Vorjahres machen. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf den Warenkorbwert gucken, als Beispiel. Und das wird dann gesagt, wir vergleichen Year over Year, ne? Meistens geschrieben YOY, also wie viel haben wir in diesem Monat als Beispielzeitraum im Vergleich zu vor einem Jahr der gleiche Monat? Dass wir also Äpfel mit Äpfel und nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Kleiner Funfact am Rande, wir hatten damals bei HS, ist schon lange her, irgendwie so Dips gesehen in der Conversion Rate und konnten uns das gar nicht erklären, weil irgendwie im Vorjahr doch da auch, so auf Tagesbasis war das, eigentlich alles gut lief. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, ach ja, stimmt, da war eine WM und da haben alle Leute Fußball geguckt und keiner hat irgendwie an dem Tag Hotels gebucht so ungefähr oder ganz viel weniger. Das heißt, so saisonale Einflüsse, Feiertage etc. merkt man halt ganz gut bei dieser Year-over-Year-Betrachtung. Und der zweite Begriff, der in dem Kontext eine Rolle spielt, ist Year-to-Date, also YTD, Year-to-Date. Was ist seit 1.1. bis heute irgendwie jetzt schon meinetwegen umgesetzt worden. Das heißt, ich vergleiche, was haben wir meinetwegen in diesem Jahr seit 1.1. verdient und vergleiche das mit im letzten Jahr bis vom 1.1. letzten Jahres bis zum aktuellen Tag vor einem Jahr.
Heißt, ich würde zum Beispiel vergleichen, der 1.1. bis 31.3. letzten Jahres im Vergleich zu dem 1.1. bis 31.3. diesen Jahres.
Ja, das kann ich, also muss gar kein Quartalsende sein, ne? Also das kann auch.
Ich brauchte nur gerade dringend einen Monat mit 31 Tagen.
Ja, gut, aber ne, ich kann einfach sagen, was ist meine Gesamtperformance bis hierhin im Jahr im Vergleich zu davor. Das ist jetzt keine KPI per se, aber das ist im Endeffekt, so wie wir über Zeiträume reden, immer ein wichtiger Begriff, der in diesen Auswertungen oder Dashboards ganz häufig auftaucht, wenn wir solche Dashboards oder Business KPIs lesen.
Wenn du schon von Zeiträumen sprichst, ich mache mal den größten oder einen sehr großen Zeitraum auf, nämlich Lifetime. Da gibt es ja zum Beispiel den Customer Lifetime Value, CLV auch gerne abgekürzt. Also ich kenne ihn vor allem, dass wir den durchschnittlichen Umsatz für jeden Nutzer oder für jeden Customer berechnen und das eben mal der durchschnittlichen Lebensspanne, die haben. Also wie lange ist jemand zum Beispiel bei einem Abo-Modell, bei uns in diesem Abo-Modell drin oder ähnliches. Was sind so deine Erfahrungen mit einem Customer Lifetime Value?
Da geht es darum, natürlich auch das ganze Folgekäufe, Rückkehrer zu sehen. CLV oder manchmal auch CLTV, für Customer Lifetime Value genannt. Ist ganz spannend, wenn ich weiterhin wiederum dieser These folge, einen Kunden zu gewinnen, ist schon super schwer. Einen bestehenden Kunden wieder zu einem Kauf zu bringen, ist deutlich leichter. Und ein schönes Beispiel ist zum Beispiel, wenn du meinetwegen so Kinderspielzeug oder Kindermode vertreibst. Also nehmen wir sowas, was früher MyToys oder so war, ne? Ich weiß nicht, wie die Dinger heute heißen. Du stellst vielleicht fest, dass jemand irgendwie einen Babystrampler kauft als Kunde auf deiner Plattform. Das kann jetzt ein Zufall sein, weil ich habe das Kind gar nicht, sondern ich schenke das jemandem zur Geburt des Kindes, ne? Aber wenn ich das rauskriege und merke, oh, guck mal, die kaufen jetzt nicht nur den Babystrampler, sondern jetzt plötzlich auch, weiß ich nicht, die Wippe, die Wiege, die, was es da alles gibt, dann kann ich versuchen, mit dem wachsenden Kind sozusagen das Kundenverhältnis auch wachsen zu lassen. Und irgendwann endet das, wenn es jetzt bei einem Kind bleibt, weil ne, irgendwann wächst dieser Kunde aus meiner Zielgruppe quasi raus. Und dann kann ich mit dem Customer Lifetime Value natürlich gucken oder auch prognostizieren, was kann ich mit einem solchen gewonnenen Kunden über seinen ganzen Kundenlebensprozess bei uns generieren. Das ist halt eine total wichtige Kennzahl, wenn ich dann vergleiche, wie viel Marketing Acquisition Costs, ja, also stecke ich da rein. Also ist natürlich schnell gerechnet. Ich kann viel mehr Geld vorne reinstecken, wenn ich es schaffe, diesen Kunden nicht nur zu einem einmaligen Kauf zu bringen, sondern über seinen ganzen Lebenszeitraum als Kunde von uns richtig auszuwringen, jetzt mal dreckig gesagt.
Gut, das ist das ganze Thema Lifetime, also wie lange dieser Mensch bei uns quasi Kunde ist. Was ist mit allgemeinem Revenue pro Kunde oder pro User?
Da gibt es dieses schöne KPI ARPU, Average Revenue per User. Also im Endeffekt auch wiederum auf einen Zeitraum bezogen, nehmen wir mal einen Monat oder so. Gesamteinnahmen in einem Monat geteilt durch die Gesamtzahl der Kunden in diesem Monat. Das wäre so Average Revenue per User per Month. Es gibt dann auch im Endeffekt so, es kommt das Geschäftsmodell an, aber wenn wir monatliche Wiederkäufer haben, also so Monthly Recurring Revenue, MRR gibt es noch, also monatlich wiederkehrender Umsatz. Nehmen wir jetzt mal so ein Rewe-Lieferservice oder so als Beispiel. Ne? Da versuche ich natürlich, die Kunden so zu aktivieren, dass sie regelmäßig immer wieder bei mir kaufen. Und ich versuche diese als KPI, diesen wiederkehrenden Umsatz konstant zu halten oder sogar zu steigern. Und das Ganze kann ich, MRR ist der Monat, ARR wäre dann Annual Recurring Revenue auf Jahresebene. Ne? Das sind jetzt schon wieder sehr spezifische Sachen, aber ich will nur sagen, sowas wie APU begegnet einem schon mal. Guckt da mal rein, wenn euch solche Abkürzungen begegnen und scheut das nicht, schreckt nicht davor zurück, sondern es ist erstmal das ganze große Buzzword-Bingo-Spiel. Ne?
Ja, am Ende sind es natürlich Buzzwords, weil sie immer wieder auch relevant werden. Ne? Also das sind so Trends, die man auch in Organisationen beobachtet. Dann kann es sein, dass in der Organisation gerade das Thema APU total relevant ist oder eben Customer Acquisition Costs relevant ist. Und das sind auch kleine Moden, muss man ehrlicherweise sagen. Aber ich halte es für sinnvoll, dass wir in unseren Rollen als Produktgestalter, Produktentwickler, Produktkreierende auch in der Lage sind, da mit unseren Mitmenschen in der Organisation drüber zu sprechen und auch einfach auch Fragen zu stellen, was heißt das in diesem Kontext, um daraus auch in dem Aufgabenbereich, in dem wir unterwegs sind, die richtigen Entscheidungen treffen zu können und auch die richtige Unterstützung auch für die anderen eben mit anbieten zu können.
Meistens hat das ja eine sehr hohe Nähe zur gewählten Strategie. Also an einer dieser vorgenannten KPIs zu drehen, ist im Endeffekt eine strategische Umsetzung oder eine strategische, meinetwegen, wir wollen den Revenue erhöhen. Okay, dann so. Oder wir wollen jetzt strategisch den Warenkorbwert erhöhen. Das ist im Endeffekt eine Strategie, bestimmte Businessziele zu erreichen innerhalb eines Produktes.
Ich glaube, so von den Kennzahlen, die wir jetzt auf der Unternehmensebene haben, die für meine Produkte relevant sind, haben wir vielleicht jetzt auch in Anbetracht der Zeit schon ausreichend genug definiert. Wohlwissend, dass es noch einen ganzen Haufen mehr gibt, alle anderen Kennzahlen, die wir da haben werden. Und wir werden auch wahrscheinlich in der einen oder anderen Folge noch andere Themenbereiche oder Metrikbereiche und so weiter abdecken müssen. Einfach weil das unterschiedliche Themen sind, die aber trotzdem alle relevant sind. Wenn auch situativ unterschiedlich, je nachdem, wo ich mich gerade bewege.
Du hast gerade so gesagt, auf der Unternehmensebene, da müssen wir wirklich, glaube ich, nochmal abtrennen, weil wir waren jetzt gerade sehr stark auf Produktebene unterwegs. Ne? Wenn wir auf einer Company- oder Unternehmensebene gehen, gibt es ja natürlich so lustige Sachen wie EBIT oder EBITDA, ROI, also für Return on Investment, Cashflow und so weiter. Das wollen wir heute wahrscheinlich erstmal ein bisschen ausklammern, oder? Wollen wir kurz was zu sagen?
Ja, ich glaube, also EBIT, EBITDA und ROI können wir ganz kurz, glaube ich, mal anreißen. Ich würde es auch gar nicht zu sehr jetzt ins Detail gehen, weil die dann auch schon etwas spezieller sind und manchmal gar nicht so die unfassbare Relevanz haben. Aber ich kenne das aus verschiedensten Unternehmen, gerade im E-Commerce und allgemein im Handel, da bin ich ja bei mehreren Unternehmen unterwegs, dass EBIT total wichtig ist. Und dann ist meistens...
Was heißt denn das?
Ja, also wenn ich es übersetze, ausspreche, ist es Earnings Before Interest and Taxes. Das heißt, wenn ich es ganz stumpf übersetze, halt das Ergebnis vor Zinsen und Steuern. Und am Ende, muss man sagen, misst das halt den Gewinn eines Unternehmens. Ne? Also bevor wir Zinsaufwendungen haben, Steuern berücksichtigen müssen und so weiter. Man sagt so ein bisschen, das ist die Fähigkeit eines Unternehmens mit seinem Kerngeschäft, Gewinne zu erzielen, ohne eben die Auswirkungen von Finanzierungskosten und steuerlichen Verpflichtungen zu berücksichtigen. Das ist so, EBIT ist meistens Umsatz minus Betriebskosten, aber eben ohne Zinsen und Steuern. EBITDA ist dann, oder EBITDA, der eine so, der andere so, ist dann noch mit, wie hieß das, Depreciations and Amortization. Also am Ende ist es ein Schritt weiter als die EBIT, indem es eben auch Abschreibungen und Sachanlagen sowie immaterielle Vermögenswerte ausschließt. Das ist so der Kern eigentlich dessen. Und das ist dann mehr so, mehr ein Einblick in die operative Leistung eines Unternehmens, indem es eben nicht zahlungswirksame Posten wie Abschreibungen ignoriert, die zwar ne, in der Gewinn- und Verlustrechnung erscheinen, aber keinen direkten Einfluss auf die kurzfristige Liquidität haben.
Ja, und das würde ich nochmal rausstellen wollen, weil ich glaube, das ist für uns Produktmenschen der wichtigere Indikator, EBITDA, im Vergleich zu EBIT, weil es eben diese sozusagen Finanz- und Steuertransaktionen, Abschreibungsspielarten eines Unternehmens rausrechnet. Also wir gucken uns im Endeffekt den wirklich die operative Leistung, jetzt mal auf ein Produkt bezogen an zum Beispiel, EBITDA eines Produktes ohne irgendwie ja so andere Effekte durch Steuern und Abschreibungen drin zu haben. Sondern es ist ein bisschen puristischer, würde ich sagen.
Ja, aber, ja. Ja, der Hauptunterschied zwischen EBIT und EBITDA besteht halt da eben darin, dass der EBITDA die Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte ausschließt und EBIT das nicht macht. Und der EBITDA wird halt häufig verwendet, um die operative Effizienz zu bewerten und die finanzielle Leistung Unternehmen, aber eben mit weniger durch Bilanz politische Entscheidungen beeinflusst als beispielsweise der EBIT. Dafür gibt der EBIT halt einen genauen Überblick über die Gewinne, nachdem alle Betriebskosten einschließlich Abschreibungen berücksichtigt worden sind.
Ich denke mal, für uns als Produktmenschen sind das jetzt ja nicht Kennzahlen, die wir direkt aufs Produkt beziehen, aber wir müssen sie kennen, weil die Unternehmensleitung und andere Stakeholder im Haus sicherlich immer darauf gucken oder die gesamte Unternehmensausrichtung häufig darauf geschieht. Ne? Und das ist im Endeffekt meiner Ansicht nach, am Ende ist EBIT die wichtigste Unternehmenskennzahl, weil das ist die Frage, ne, verdienen wir Geld? Ja oder nein? Oder verdienen wir mehr oder weniger? Und darauf wollen wir als Produktmenschen natürlich einzahlen durch unsere Produktentwicklung. Insofern müssen wir uns insofern mindestens mal mit diesen Begrifflichkeiten grob vertraut machen, um diese Gespräche mit unseren Stakeholdern auch führen zu können.
Absolut. Lass uns doch, du hattest eben noch den ROI, den Return on Investment, reingepackt oder den Return on Invest. Hier ist, ich will es jetzt auch einfach halten, ne, damit wir es hier nicht zu sehr ausufern lassen, aber im Grunde ist es, wie viel bekomme ich raus für das, was ich reinstecke? Bedeutet aber für mich in meinem Produkt, und jetzt bin ich, oder anders, auf Unternehmensebene würde ich sagen, wenn ich 2 Millionen Euro in die Entwicklung eines Produktes reinwerfe, wie viel kriege ich eigentlich hinten raus? Bekomme ich dann 1 Million raus, habe ich 1 Million Euro Verlust gemacht. Mache ich aber 3 Millionen, habe ich vielleicht 1 Million Euro Gewinn gemacht. Irgendwas in der Richtung. Aber der ROI ist für mich sehr stark zeitabhängig. Weil es gibt so ein Break-Even-Point, wo ich sagen kann, ich mache mal ein einfaches Beispiel, wir hätten momentan Kosten und wir haben Nutzen. Und die Kosten, die wir momentan haben, sind, keine Ahnung, so und so viel 1.000 Euro und wir können jetzt so und so viel 1.000 Euro investieren, um das quasi dagegen zu steuern. Wie lange muss das denn laufen, was wir hier machen, bis wir positiv sind? Also sprich, bis wir nicht nur die Kosten abgedeckelt haben, sondern Gewinn machen. Ist vielleicht alles ein bisschen abstrakt, ich merke das gerade selbst. Aber ich kann zum Beispiel sagen, ich investiere 10.000 Euro, um mehr Umsatz zu machen. Wie lange muss ich dann einen verbesserten Umsatz haben, bis ich diese 10.000 Euro wieder reingeholt habe? Das kann ein Jahr sein, das kann auch 2, das kann auch 3 Jahre sein. Hängt für mich aber sehr stark immer davon ab, welche strategische Entscheidung wir getroffen haben, wie langfristig unsere Investitionen sein sollen. Weil ich muss als Product Owner beispielsweise entscheiden können, das, was ich hier mache, muss ich das innerhalb von 3, 6, 9, 12 Monaten amortisieren, also dann schon einen positiven Return on Invest haben, also der positive, ich kriege mehr Geld raus, als ich reingesteckt habe, oder darf das auch erst in 2 oder 3 oder 4 Jahren der Fall sein?
Und das, finde ich, ist ein Punkt, der super abhängig ist von dem jeweiligen Unternehmenskontext. Also ich habe das in Familienunternehmen erlebt, wo die Leute einfach sehr langfristig denken und kalkulieren können und sagen, ja, das ist ein cooler Move, das machen wir auch, wenn sich das erst in 5 oder 7 Jahren komplett amortisiert. Wenn du im anderen Extrem bist, im Startup, musst du halt bis zur nächsten Finanzierungsrunde vielleicht, wirst du da schon gechallenged. Oder wenn du im Konzern unterwegs bist, gucken die Leute vielleicht nur auf Jahresergebnisse und gar nicht langfristig. Oder weil bestimmte Vorstände nur für, weiß ich nicht, 3 Jahre oder 4 Jahre bestellt sind. Dann gucken sie nur auf eine andere zeitliche Horizont. Und das macht total viel mit uns dann auch im Produkt. Haben wir mehr Zeit sozusagen, mehr Ruhe, die Investitionen, die wir reingeben, auch umzusetzen. Guck dir das jetzt bei AI-Produkten an. Ja? Muss ein AI-Produkt, was wir neu entwickeln, Stichwort Horizont 2, Horizont 3, strategische Geschichten, wie schnell muss ich das rechnen? Oder haben wir Zeit, auch mal ein bisschen, ich sage jetzt mal, rumzuspielen? Haben wir Spielgeld, könnte man sagen? Oder stehen wir schon mit dem Rücken an der Wand? Das ist da total wichtig, was den Kontext angeht.
Ich glaube, sobald wir auf einer strategischen Ebene unterwegs sind und gar nicht so operativ unser Product Backlog anschauen, sondern eben zum Beispiel die Liste aller Epics, die wir machen können oder die großen Themen oder mögliche Product Goals in absehbarer Zeit, wenn wir uns das anschauen, ist es schon auch hilfreich, wenn wir uns überall überlegen, wann hätten wir denn einen Break-Even? Also wann glauben wir, dass da positiv was rauskommt? Weil manchmal brauchst du auch so eine Mischung, ne? Also Mischung, du brauchst einige Sachen, die relativ schnell sich amortisieren und dann mehr Umsatz wiederbringen oder mehr Mehrwert oder Einsatz oder was auch immer. Und andere Sachen, da kannst du dann investieren. Also KI als ein Produktmerkmal und damit verbundene KI-Tools, die du irgendwie produzierst, die Mehrwert erzeugen, sind vielleicht gerade, die amortisieren sich halt erst vielleicht in 2 Jahren oder 3 Jahren oder 5 Jahren. Andere Sachen machst du aber, die amortisieren sich nach einem halben Jahr und refinanzieren dann dadurch wieder auch die anderen Sachen, die sie erst später finanzieren.
Vielleicht noch einen Punkt. Ich glaube, diese ROI-Gedanken, der hilft uns auch im Stakeholder-Management ziemlich gut. Ich erinnere mich an ein Beispiel, dass irgendwie unbedingt ein Feature gefordert wurde, dass Leute, die ein Formular halb ausgefüllt haben und dann aber abbrechen, dass wir die hinterher nochmal wieder anschreiben wollen. Ja? Also sprich, sobald jemand seine E-Mail-Adresse irgendwo in ein Formular eingegeben hat, dann aber nicht bis zum Kauf durchgegangen ist, dass wir diese Adressen nehmen wollten und dann proaktiv den E-Mails schreiben wollten und nochmal irgendwie das Produkt anbieten. Und das war eine super aufwendige Sache, um dann nachher die Gesamtconversion-Rate um ganz wenige Prozente hinterm Komma irgendwie anzuheben. Und in diese Diskussion muss ich, glaube ich, rein als Produktmensch, zu sagen, ja, lohnt sich das denn überhaupt jetzt hier so richtig viel reinzusetzen in dieses Feature, weil ich habe ja sogenannte Opportunitätskosten. Also sprich, das, was ich in der Zeit sonst erstellen und machen könnte, das kostet es mich ja auch, wenn ich ein Feature baue, was nachher vielleicht gar nicht genutzt wird oder gar nicht den Return liefert, den sich irgendwer verspricht.
Jetzt sind wir ja schon so halb fast schon in den Tipps drin und wir haben ja die Tradition, dass wir am Ende einer Folge auch immer noch mal so 1, 2, 3 Tipps mitgeben. Hast du, wenn wir uns das ganze Thema Kennzahlen, Business-Kennzahlen etc. und so weiter anschauen, also Business-KPIs, die man als Product Owner kennen sollte, hast du dann nochmal einen Tipp, den du mitgeben möchtest?
Ich würde erstmal ganz generisch sagen, erstmal gucke ich drauf, woher komme ich denn, aus welcher Produktdimension. Ich komme vielleicht eher aus der Dimension Business und meine Schwächen sind eher im Bereich, in der Dimension User. Oder IT wäre die dritte Dimension. Wenn ich also feststelle, ich komme vielleicht entweder aus der technischen Dimension oder aus der User-Dimension und habe eben relativ wenig Erfahrung mit dieser Business-Dimension, dann würde ich mir bei solchen Business-KPI-Sachen eine Art Vokabelheft anlegen. Also ich würde immer, wenn irgendwie so eine komische Abkürzung durch den Raum fliegt oder durch die E-Mails fliegt, würde ich mir das aufschreiben und für mich erstmal nachschlagen, oder googeln, was bedeutet denn das hier in meinem Kontext oder was könnte das bedeuten? Und ansonsten auch wirklich ganz stumpf nachfragen. Ja? Aha, da kommt ein Stakeholder aus dem Unternehmen auf mich zu und arbeitet mit entsprechenden Begriffen, die wir heute ja auch benutzt haben. Dann würde ich halt immer fragen, kannst du mir das mal erklären? Ne? Immer so dumm stellen, ne? So wie ich mich dumm stellen kann, wenn ich im IT-Kontext unterwegs bin, weil ich bin ja blöder BWLer in Anführungsstrichen. Ne? So kann man umgekehrt sagen, ich bin PO, der sehr technisch versiert ist. ich bin auf der Business-Ebene noch nicht so weit. Also Fragen stellen, eine eigene Art Vokabelheft führen und manchmal auch wirklich am Tisch fragen, was ist denn hier, was meinen wir denn wirklich darunter? Weil viele dieser Begriffe werden buzzwordmäßig eben genutzt und jeder versteht im Unternehmen ein Stückchen was anderes sogar darunter. Also fragt nach Definitionen.
Das wäre auch mein Tipp, seid mutig, weil ich glaube, manchmal, ich kenne das von mir, manchmal frage ich Sachen nicht nach, weil ich mir gerade nicht die Blöße geben will. Aber wir haben viele Sachen eben auch angesprochen, wo eigentlich sehr klar ist, dass die unterschiedlich verstanden werden können. Also alleine auch, ne, auf welchen Zeithorizont. Oder was genau ist jetzt eigentlich, wann ist denn jemand bei uns ein Customer? Auch das ist ja relevant, ne? Also es ist jemand, der sich kostenlos irgendwo registriert und vielleicht, ich sag mal, ne, wir hatten eben Meta, wenn ich bei Facebook einfach nur registriert bin, bin ich dann schon Customer? Ist ja eine Frage, die müssen wir für uns geklärt haben. Und das darf man nachfragen, dafür muss man mutig sein. Dafür muss man eben auch offenlegen können, ich bin mir gerade unsicher, was genau ihr damit meint. Was meint ihr damit? Und viel zu oft merkt man dann, dass die anderen auch gar nicht so genau wissen, was damit eigentlich gemeint ist. Und schon hat man einen Veränderungsprozess angestoßen, der uns als Gruppe, als Team, als Organisation dabei hilft, mehr Klarheit zu haben und danach auch bessere Entscheidungen treffen zu können. So, jetzt haben wir jede Menge Kennzahlen, Metriken und so weiter runtergerattert und ich bin mir ziemlich sicher, wir haben die wichtigsten vergessen. Ja, wobei, es kommt natürlich auf den Kontext an und ich glaube, so ganz allgemein betrachtet haben wir schon wichtige Kennzahlen, Metriken und so weiter hier aufgeführt. Wenn ihr aber das Gefühl habt, da fehlt noch was, da ist eine andere Kennzahl, die ist genauso wichtig oder eine Metrik, die nutze ich hier regelmäßig. Das hier ist meine KPI, meine North Star Metric, also die eine, wonach ich quasi auch meinen Erfolg und so weiter definiere als Organisation, als Produktorganisation oder was auch immer. Dann laden wir euch herzlich ein. Schreibt es in die Kommentare, schreibt es bei dem Blogpost zu dieser Folge mit an den Kommentar dran oder auf LinkedIn zu dem jeweiligen Beitrag, den wir dann dazu verfassen und wir versuchen, all das, was ihr da reinschreibt, auch immer wieder noch zusammenzuführen und unseren Blogbeitrag als solches immer weiter zu ergänzen.
Ich glaube, wir hatten heute, wenn man auf die eine KPI guckt, eine vergleichsweise hohe Buzzword-Dichte. Anzahl der Buzzwords im Verhältnis zur gesamten Folge.
Ja, auch das ist mal ein Experiment. Wir werden dann hinterher einfach mal schauen, in unsere Metriken zur Product Usage, wann die Leute bei dieser Podcast-Folge abgeschaltet haben. So, ich hoffe, ihr habt bis jetzt zugehört. Tim, vielen Dank für deine Zeit.
Danke dir, Dominik.
Und euch noch viel Spaß und wir hoffen, dass da gute Impulse bei waren. Hört die Folge im Zweifel zwar noch ein zweites Mal, wenn das eine oder andere nicht da war, aber auch hier, wir packen alle wichtigen Sachen in die Shownotes, sodass man da nochmal vieles nachlesen kann. Dann bis zum nächsten Mal.
Wir Produktwerker bieten ganz unterschiedliche Formate an, mit denen du dich als PO oder PM weiterentwickeln kannst. Falls du dich für Hands-on-Trainings und Workshops mit einem von uns interessierst, in dem wir übrigens sehr viel aus unserer eigenen Praxis als PO teilen, dann findest du weitere Informationen unter produktwerker.de/lernen.